Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. In Syrien schossen auch heute Sicherheitskräfte auf Demonstranten.
I think Bashar al-Assad is in a lot of trouble and I think it's going to be very, very difficult to switch this off.
Präsident Assad hat nun ein gewaltiges Problem, sagt uns Robert Fisk, der preisgekrönte Nahostkorrespondent des britischen Independent. Außerdem, in Libyen haben die Aufständischen nach eigenen Angaben die Stadt Misrata wieder unter ihrer Kontrolle. Thilo Sarrazin darf in der deutschen SPD bleiben, doch warum eigentlich? Und der Papst als Fernsehstar über den Katholizismus in den Medien. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
In Syrien protestierten auch heute wieder Zehntausende gegen die Regierung, dies einen Tag nach den Todesschüssen auf Dutzende Demonstranten. Bei der Beerdigung der Toten hätten die Menschen nieder mit dem Regime von Präsident Assad gerufen, berichten Zeugen. Dabei fielen wieder Schüsse. In verschiedenen Städten wurden erneut mindestens 11 Menschen getötet. Scharfschützen hatten gestern in mehreren Städten auf Demonstranten geschossen. Nach neuen Angaben von Oppositionellen sind dabei über 100 Menschen getötet worden. In Libyen haben die Aufständischen nach eigenen Angaben die Stadt Misrata unter ihre Kontrolle gebracht, nachdem die Kämpfe fast 7 Wochen angedauert hatten. Ein Sprecher sagte, die Soldaten von Machthaber Gaddafi seien auf der Flucht, sie hätten aber am Rand Misratas Stellung bezogen. Ein Verantwortlicher eines Spitals in Misrata sprach dagegen von heftigen Kämpfen mit vielen Toten und Verletzten. Unabhängige Informationen zur Lage liegen nicht vor. Der stellvertretende Außenminister Gaddafis hatte den Rückzug aus Misrata angekündigt und diesen mit den andauernden Luftangriffen durch die NATO begründet. Frankreich erwägt offenbar, das Schengen-Abkommen zu suspendieren. Das Abkommen regelt die Aufhebung der Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten. Laut verschiedenen Medien will Präsident Sarkozy nächste Woche mit Italiens Ministerpräsident Berlusconi über die Flüchtlingssituation diskutieren. Beide Länder streiten seit Wochen über den Umgang mit der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen aus Nordafrika. Den zweiten Tag in Folge haben Soldaten an der thailändisch-kambodschanischen Grenze aufeinander geschossen. Insgesamt starben 11 Soldaten bei den Gefechten. Die Grenzgefechte waren gestern nach 2 Monaten relativer Ruhe wieder ausgebrochen. Die Grenze zwischen Thailand und Kambodscha ist an vielen Stellen nicht genau festgelegt. Daher kommt es zwischen den beiden Ländern immer wieder zu Spannungen. Der japanische Atomkraftbetreiber TEPCO will eine Mauer um die Atomruine Fukushima bauen. Das berichten japanische Medien. Diese Mauer soll verhindern, dass noch mehr radioaktiv verstrahltes Wasser auslaufe. Laut Medienberichten müssen die Arbeiter dafür zunächst 15 Meter in die Tiefe graben, um auf eine Gesteinsschicht zu stoßen, die als Fundament dienen könnte. In Hongkong haben rund 1000 Personen für die Freilassung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei demonstriert. In der Sonderverwaltungszone sind Demonstrationen erlaubt. Die chinesischen Behörden hatten Ai Weiwei vor 3 Wochen verhaftet. Seither wurde von ihm nichts mehr gehört. Die italienische Polizei hat den Chef einer süditalienischen Mafia-Organisation verhaftet. Der 38-Jährige soll nach Behördenangaben die viertstärkste Mafia-Organisation des Landes anführen. Die Organisation mit dem Namen Sacra Corona betreibe ihre illegalen Geschäfte vorwiegend im internationalen Drogenhandel und im Waffenschmuggel. Im Botanischen Garten Basel ist die riesige Blüte einer Titanwurz eine Publikumsattraktion. Seit gestern Abend haben bereits 7000 Personen das Institut der Universität besucht, um die 2 Meter hohe Blüte zu bestaunen, trotz ihres unangenehmen Geruchs. Die größte Blume der Welt blüht seit gestern Karfreitagabend. Es hat 17 Jahre gedauert, bis sie sich öffnete. Nun blüht sie noch etwa einen weiteren Tag. Im Eishockey scheint die Schweizer Nationalmannschaft für die WM bereit zu sein, Reto Held.
Im letzten Testspiel führen die Schweizer kurz vor Schluss gegen Weißrussland 3:0. Moritz Traxler, Victor Stancescu und Romano Lemm schossen die Tore zum sicher scheinenden Schweizer Sieg, dem zweiten hintereinander in der Vorbereitung. Bereits gegen Weltmeister Tschechien hat es zuletzt einen Sieg gegeben. Die WM, die am kommenden Freitag beginnt, kann also kommen aus Schweizer Sicht. Auch wenn sie ohne Paul Savary stattfinden wird, der Stürmer fällt mit Adduktorenproblemen aus. Im Fußball gibt es heute Abend den Spitzenkampf Basel gegen IB. Bereits gestartet ist die Partie Luzern-Bellinzona. Luzern führt seit der 5. Minute und dem Tor von Tomislav Pulic 1:0. Im deutschen Fußball muss Dortmund seine Meisterfeier sicher vertagen. Leverkusen, der Tabellenzweite, schlug Hoffenheim 2:1 und ist damit wieder bis auf 5 Punkte dran am Leader Dortmund, der erst am Abend spielt. Einen weiteren Rückschlag gab es für Bayern München, das gegen Frankfurt nur 1:1 unentschieden spielte. Und im Mountainbike ist Nino Schurter, der Sieger des Gesamtweltcups im letzten Jahr, bereits wieder sehr gut in Form. Schurter gewann das erste Weltcuprennen in Südafrika vor Julien Absalon aus Frankreich.
Mit dem warmen und sonnigen Wetter ist in der Schweiz in den letzten Tagen auch die Ozonkonzentration angestiegen. Vielerorts wurde gestern der Grenzwert, der höchstens einmal pro Jahr überschritten werden sollte, übertroffen. Die Wetterprognosen am Abend gehen vor allem in den Bergen lokale Schauer oder einzelne Gewitter nieder. An Ostern ist es im Norden erst bewölkt und stellenweise nass, tagsüber wird es teils sonnig. Mit großen Quellwolken gibt es später einige Schauer und vor allem in den Bergen auch lokale Gewitter. Im Süden ist es erst sonnig, dann gehen auch dort einige Schauer oder Gewitter nieder. Die Temperaturen liegen bei rund 21 Grad. Am Ostermontag scheint wieder oft die Sonne, im Süden sind gegen Abend noch einzelne Schauer möglich, es bleibt warm bei Temperaturen um 20 Grad.
Syrien, der Nahost-Korrespondent Robert Fisk über verpasste Reformen und zunehmenden Realitätsverlust im Präsidentenpalast. Dann der Fall Sarrazin oder soziale Gleichheiten und biologische Ungleichheiten und politisches Kalkül im Berliner Wahljahr. Der Papst am Fernsehen und die Sinnsuche in der postmodernen Welt zu Ostern, das Gespräch mit dem Vatikanologen und schließlich der schwierige Weg zurück in den Frieden, Begegnung mit einer ehemaligen Kindersoldatin in Nepal. Robert Fisk ist der Veteran der Berichterstattung im nördlichen Nahen Osten. Von dem preisgekrönten Korrespondenten des britischen Independent stammt unter anderem ein Standardwerk über den libanesischen Bürgerkrieg, den Fisk in Beirut miterlebt hatte. In dem Werk beschreibt Robert Fisk auch die blutige Niederschlagung der Proteste im syrischen Hama. Das war vor fast 30 Jahren unter Bashar al-Assads Vater. Fisk lebt noch immer in Beirut und verfolgt nun auch die neuen syrischen Proteste gegen Bashar al-Assad selbst. Ich habe heute Nachmittag mit Fisk gesprochen. Präsident Assad hat den Ausnahmezustand beendet, Reformen versprochen und doch gehen die Proteste weiter. War das also zu wenig, zu spät?
Well, you know, every dictator who starts making concessions is very vulnerable.
Jeder Diktator, der anfängt, Zugeständnisse zu machen, macht sich sehr verletzlich. Assad sagte zum Beispiel, gut, ich werde 250 politische Gefangene freilassen, worauf die Leute forderten, dass er 6000 freilässt. Er sagte, er werde den Ausnahmezustand beenden. Die Leute sagten, wir wollen, dass die Baath-Partei nicht mehr die einzige Partei ist. Wenn man als Diktator Zugeständnisse macht, muss man weitermachen. Mir scheint es klar, Bashar al-Assad hat ein gewaltiges Problem. Und es wird sehr, sehr schwierig werden, den Protest einzudämmen. Denn es gibt Tote, dann Trauerzüge mit Gewalt, dann wieder Tote und wieder Trauerzüge. In Tunesien war das so, in Ägypten war das so, in Jemen läuft das so ab und in Syrien jetzt auch. Die Länder sind verschieden, aber das Muster ist dasselbe.
Dennoch, wenn Sie diese syrische Protestbewegung anschauen, die nun immer mehr den Rücktritt von Assad offenbar auch verlangt, wie stark ist die wirklich?
The problem in Syria is that the protesters are too few in number.
Das Problem in Syrien ist, dass es noch zu wenige Leute sind. Wenn Sie das mit Ägypten vergleichen, dort waren es Hunderttausende, die demonstrierten. Plötzlich waren die stärker als die Sicherheitskräfte. In Syrien sind es zu wenige und der gewaltige Sicherheitsapparat mit Militärpolizei, Sicherheitspolizei und Präsidentengarden ist so stark, dass er auf die Leute schießen kann.
Military security, state security, presidential security are so strong that they can shoot them down.
Und doch hat man den Eindruck, die Proteste werden größer und die Forderungen entschlossener.
Well, yes, you see, I think when a people lose their fear, you cannot re-inoculate them with fear.
Nun sehen Sie, wenn die Menschen einmal ihre Angst verloren haben, kann man ihnen die Angst nicht einfach wieder einimpfen. Ich weiß nicht, ob die syrischen Behörden das verstanden haben, aber so ist das. Die Leute werden wohl weiter auf die Straße gehen und der Druck wird immer stärker und stärker werden. Ich glaube, dass Bashar al-Assad kämpfen wird, wie Muammar Gaddafi, um an der Macht zu bleiben. Das Tragische ist, vor 11 Jahren, als Assad Präsident wurde, sagten uns alle seine Freunde, jetzt kommen die liberalen Reformen. Wir werden Freiheit haben, mehr Parteiendemokratie, das Ende der Ausnahmegesetze. Aber Assad ließ keine Taten folgen, denn er fand, dass seine Familie und die Geheimdienste stärker waren als er.
Heißt das denn, auch diese Machtelite um ihn herum regiert das Land und gar nicht er selbst?
If we're going to say him, I mean, he is the president.
Natürlich, er ist der Präsident, aber sein Onkel und sein Cousin sind bekanntermaßen sehr korrupte Geschäftsleute. Klar, er könnte die ins Ausland schicken, um seine Präsidentschaft zu retten, aber er hat es nicht getan. Das ist das Eigenartige an Diktatoren, Mubarak, Ben Ali, dieser Realitätsverlust. Die leben in einer völlig eigenen Welt. Wenn man sieht, was in Syrien im Moment vor sich geht und dann hört, was Assad zu sagen hat, so fragt man sich, glaubt der Präsident, das Land gehöre ihm allein? Bertolt Brecht hat mal gesagt, wenn der Präsident merkt, dass er nicht mehr geliebt wird, dann will er ein anderes Volk. Aber das geht nun mal nicht.
There was a very good quotation I read from Bertolt Brecht. When the president finds that the people don't like him, he wants to change the people. But you can't do that, of course. It's not possible.
Präsident Assad sagt von diesem Volk, das nun demonstriert, es seien islamistische, salafitische Extremisten. Wie wichtig ist dieses Element?
Well, it doesn't exist in this protest. It didn't exist in Egypt.
Das spielt keine Rolle in dieser Protestbewegung, so wenig wie sie in Ägypten eine Rolle gespielt hat. Aber was entscheidend ist, wenn Assad das sagt, so beleidigt er die Menschen fürchterlich. Und damit macht er einen schweren politischen Fehler.
Sagt Robert Fisk, der langjährige Nahostkorrespondent des britischen Independent. Thilo Sarrazin darf in der SPD bleiben. Das ist das überraschende Ergebnis einer Verhandlung vor einem parteiinternen Schiedsgericht der deutschen Sozialdemokraten. Sein Berliner SPD-Bezirksvorstand hatte den ehemaligen Bundesbankdirektor aus der Partei ausschließen wollen, weil dieser in seinem Buch «Deutschland schafft sich ab», wie das Buch heißt, Thesen geäußert hatte, welche hart am Rand des Rassismus entlang liefen. Der SPD-Parteivorstand hatte den Antrag auf Parteiausschluss vehement unterstützt. Doch das war vor einem halben Jahr. Kaspar Selk aus Berlin.
Sarrazin vertrat in seinem Buch und den unzähligen Fernsehauftritten danach kurz zusammengefasst die These, dass die deutsche Gesellschaft an Intelligenz und Potenzial verliere, weil zu viel Zuwachs aus Bevölkerungen stattfinde, welche nicht dieselben guten Eigenschaften mitbrächten. Es gebe angeborene Ungleichheiten, die sich auch mit Bildungsprogrammen nicht korrigieren ließen. Aufgrund des Buches entschieden Sarrazins Bezirksverband in Berlin und die SPD-Spitze, diese Tiraden widersprechen diametral dem Gedankengut der Sozialdemokratie. Das Bild der grundsätzlich freien, gleichen und zur Emanzipation fähigen Menschen werde von Sarrazin mit Thesen bestritten, die dem Rassismus Vorschub leisteten. Dass das Ausschlussverfahren langwierig und kontrovers werden würde, war von Anfang an klar. Man nahm das in Kauf damals. Heute, 5 Monate vor den Wahlen in Berlin, offensichtlich nicht mehr. Inzwischen hatten viele an der Parteibasis, aber auch prominente Parteimitglieder von Helmut Schmidt über Klaus von Donani bis Peer Steinbrück den Ausschluss als Fehler bezeichnet. Viele andere in der Partei hielten umgekehrt entschlossen daran fest. Das Hauptverfahren wurde vorsichtshalber schon mal auf eine möglichst ruhige Zeit angesetzt, auf den Beginn der Osterferien, Gründonnerstag, 15 Uhr. Nach 5-stündiger Diskussion kam eine Einigung zustande, über die man erst am nächsten Dienstag genauer informieren will. Bekannt wurde erst eine Erklärung Sarrazins, in welcher dieser nichts bedauert, nichts zurücknimmt, aber andeutet, dass es ihm fern liege, irgendwelche Gruppen zu diskriminieren und dass er bei künftigen Auftritten darauf achte, seine sozialdemokratischen Grundsätze nicht in Frage stellen zu lassen. Die Parteileitung hat sich zwar noch nicht geäußert, aber die Kommentare sind bereits geschrieben. Die linke Taz sagt, in Anlehnung an den Buchtitel, mit diesem Kompromiss schaffe sich halt jetzt nicht Deutschland, sondern die SPD ab. verbunden mit der Frage, was Sarrazin denn noch tun müsse, um rauszufliegen, etwa den Hitlergruß zeigen. Die Westdeutsche Allgemeine kommentiert, dass es schon richtig sei, dass man das Verfahren abgebrochen habe. Man müsse schließlich sagen dürfen, was Sarrazin sagt. Aber der Entscheid sei halt gleichzeitig auch falsch, weil sich da eine Weichei-Partei präsentiere, die niemand wolle. Also richtig und falsch. Sowas nennt man dann wohl einen Weichei-Kommentar. Und die Frankfurter Allgemeine sieht die Einigung als geschickten Schachzug, der die SPD als Partei mit breiter Basis zeige. Das werde ihr noch helfen. Was die Medien heute nicht thematisieren, ist die Tatsache, dass sie selber nach Veröffentlichung des Buches mehrheitlich Zeta und Mordio geschrien hatten wegen Sarrazins Thesen, dass der Tenor aber schon innerhalb weniger Tage änderte, als klar wurde, dass Sarrazin mit seinen Sprüchen bei der Leserschaft viel Anklang fand. Die SPD hat sehr opportunistisch entschieden, keine Frage. Aber sie ist damit nicht allein.
Meint Kasper Selk. Vatikan und Papsttum erfreuen sich neuer, ungewohnter Aufmerksamkeit. In Deutschland und Italien erscheinen gleich mehrere Filme, die sich mit dem Vatikan befassen, und der Papst selbst gibt ein mehrtägiges Interview, das als Buch erscheint. Und wenn in einer Woche der verstorbene Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen wird, so werden über 1 Million Pilger aus der ganzen Welt in Rom erwartet. Wie erklärt sich dieses enorme Interesse für eine Kirche, die doch eigentlich gegen Massenaustritte kämpft? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Giacomo Galeazzi ist einer der jungen Vatikanisten in Rom. Für die Turiner Tageszeitung La Stampa macht er nichts anderes, als die katholische Kirche, den Vatikan und den Papst zu beobachten und darüber zu berichten. Der Grund für das wachsende Interesse an kirchlichen Fragen sieht Galeazzi im Fehlen politischer Ideologien.
Io credo che tutta questa attenzione che viene rivolta al Vaticano è un po' una riscoperta delle nostre radici.
Das wiedererwachte Interesse an der katholischen Kirche erscheint mir wie ein Versuch der sehr säkularen europäischen Gesellschaft, ihre Wurzeln wiederzufinden. Während des Kalten Krieges war es für viele wichtig zu wissen, in welchem politischen Lager sie stehen, ob links, rechts, bürgerlich oder in der Mitte. Heute ist das egal. Man kann überall ein bisschen stehen, je nach Fragestellung. Doch das gibt keinen so großen Halt mehr. Also sucht man nach den kulturellen Wurzeln. Wenn ein Regisseur wieder bekanntermaßen antiklerikale Nanni Moretti in seinem neuesten Film Habemus Papam ein eher feinfühliges Porträt eines Papstes zeichnet, der unter der Last des Amtes fast zusammenbricht, so geht das meines Erachtens in diese Richtung. Von Moretti hätte man sich eher eine Abrechnung mit der katholischen Kirche und ihren Fehlern erwartet. Er hat das aber nicht getan.
Da un ritratto senza fede ma con grande rispetto.
Der Vatikan, so Galeazzi, habe das neue Interesse an sich sehr schnell erkannt. Der Papst habe im vergangenen Sommer einem einst kommunistischen Journalisten ein mehrere Tage dauerndes Interview gewährt, das vor ein paar Monaten in Buchform herausgekommen ist. Päpste gaben bislang nie Interviews.
Il tono del libro di Sivald è un tono totalmente nuovo.
Der Tonfall in diesem Buch ist ein ganz neuer. Hier spricht ein Papst über Kondome, Homosexualität, Armut, Globalisierung, Umweltzerstörung und andere brisante Themen. Er tut dies nicht mehr verklausuliert und abgehoben oder nur auf den medialen Kurzeffekt setzend wie sein Vorgänger Johannes Paul II., sondern sehr direkt, sehr einfach verständlich. Die Positionen sind zwar fast die gleichen wie eh und je. Neu ist aber, dass der Papst in diesem Buch Andersdenkende nicht als vom Glauben Abgefallene verurteilt. Gestern Nachmittag gab es bei der staatlichen RAI eine weitere Weltpremiere. Zum ersten Mal überhaupt stellte sich ein Papst in einer Sendung den Fragen des Publikums. Natürlich war das Publikum genau ausgewählt worden. Die Fragen kamen nicht unvermittelt. Aber, so Galeazzi, dass ein Papst den Vatikan verlässt, um in ein profanes Fernsehstudio zu gehen, sei bemerkenswert. Der Vatikan weiß, dass viele Gläubige in Europa die Kirche verlassen. Der Trend heute heißt aber nicht mehr Austritt und basta mit Glaube. Viele dieser ehemaligen Katholiken treten nämlich einer dieser evangelikalen Neukirchen bei, die mit charismatischen Pfarrern und rauschenden Gottesdiensten großen Erfolg haben, eben weil das Kirchen sind, die berühren und die man selber berühren kann. Für Galeazzi gehört der Riesenevent von kommendem Wochenende, wenn Papst Johannes Paul II. Vor einem Millionenpublikum selig gesprochen wird, ebenfalls zum Versuch des Vatikans, für die Gläubigen berührbar zu werden. Auch wenn, so Galeazzi, dieses monströse Medienspektakel eher zum Repertoire von Vorgänger Johannes Paul gehört, denn zu Benedikt dem 16. Der Bruch mit dem Vorgänger brauche aber eben seine Zeit.
Aus Rom berichtete Massimo Agostinis. Ein Hinweis. Griechenlands Krise kam vor einem Jahr nicht völlig überraschend. Milliarden Schulden hatten sich angehäuft und immer schwerer wurde es, sie zu bezahlen. Die EU muss nun mit Milliardensummen einspringen. Und Griechenland muss radikal sparen, um den Haushalt zu sanieren. Diese Rosskur hat soziale Folgen. Sie sorgt für Angst, Aufregung und Verwirrung. Griechenland in der Krise, ein Lokaltermin in der Sendung International. Morgen, Ostersonntag, weil das Echo entfällt, ausnahmsweise schon um 18 Uhr, nach den Nachrichten hier auf DRS1. Seit dem Friedensvertrag von 2006 schweigen in Nepal die Waffen. Die Aufarbeitung des 10-jährigen Bürgerkriegs dauert jedoch bis heute an. Die Maoisten hatten in ihrer Armee mehr als 4000 Kindersoldaten beschäftigt. Diese versuchen mit Hilfe eines Integrationsprogramms der UNO wieder Halt im normalen Leben zu finden. Doch zurück im Alltag wartet eine Vielzahl von Schwierigkeiten auf sie. Karin Wenger hat eine ehemalige Kindersoldatin getroffen.
Rajani wollte für die Rechte der Armen kämpfen. Deshalb verließ sie als 14-Jährige die Schule und trat der Rebellenarmee der Maoisten bei. Doch bereits ein halbes Jahr später, im Jahr 2006, war der Krieg vorbei, das Waffenstillstandsabkommen zwischen den Maoisten und der nepalesischen Regierung unterzeichnet. Rajani war 15 Jahre alt, Kriegsveteranin und mit einem Schlag arbeitslos. Einerseits sei es gut gewesen für die nepalesische Gesellschaft, dass der 10-jährige Krieg endlich vorbei gewesen sei. Aber andererseits sei sie enttäuscht gewesen. Denn die Ziele der Maoisten, mehr Gerechtigkeit im Land zu schaffen, seien nicht erreicht worden. Und es sei nicht klar gewesen, was mit ihnen, den Kämpfern, passieren würde. Die Maoisten-Rebellen, einige tausend Männer, Frauen und Kinder, wurden in Kantonments, Ausbildungs- und Umerziehungslager untergebracht. Ihre Waffen wurden weggesperrt. Das Friedensabkommen sah vor, dass die Rebellen in die nepalesische Armee integriert oder als Zivilisten rehabilitiert werden. Doch während die Kindersoldaten inzwischen die Lager verlassen mussten, warten 19.000 ehemalige Rebellen immer noch auf die Umsetzung des Abkommens. Der Friedensprozess in Nepal geht wegen endloser politischer Querelen nur langsam voran. Bei der 20-jährigen Rajani erinnert heute einzig ihr muskulöser Körper an ihre Zeit bei den Rebellen. Sie trägt einen hüftlangen Zopf und hat die Fingernägel rosa lackiert. Seit einigen Monaten nimmt sie an einem Rehabilitationsprogramm der UNO teil und geht wieder zur Schule. Einfach war der Schritt zurück ins zivile Leben allerdings nicht. Sie wäre lieber bei den Maoisten geblieben, sagt Rajani. Nicht zuletzt, weil sie zu Hause nicht mit offenen Händen empfangen wurde. Sie habe sich an den Lebensstil der Maoisten und der Armee gewöhnt. Zurück im Dorf sei alles anders gewesen. Die Dorfbewohner hätten sie nach ihrer Rückkehr misstrauisch beäugt. Ein Mädchen, das seine Familie verlasse, gelte als schlecht und verdorben. Die Stigmatisierung in der Gesellschaft sei für die entlassenen Kindersoldaten eines der größten Probleme, sagt Gillian Melsop, die Vertreterin des Kinderhilfswerks UNICEF in Nepal.
I think the big problem is social stigma, because for a lot of the communities, these are young people who were part of a group who killed, maimed and wounded.
In den Augen der traumatisierten Bevölkerung seien die ehemaligen Rebellen vor allem eines: Mörder. Deshalb sei ihre Rückkehr in die Normalität oft sehr schwierig, vor allem für Mädchen. Die Maoisten hätten Hochzeiten zwischen den verschiedenen Kasten und sozialen Schichten propagiert, die Jugendlichen auch dazu gezwungen. Und das sei Grund genug für viele Familien, die Mädchen zu verstoßen. Zusätzlich zur schwierigen Integration kämpften viele ehemalige Kindersoldaten mit Kriegstraumata.
They have experienced a lot of trauma. A lot of them, when we first meet them, have got problems with maybe sleeplessness, with tension, with fear.
Viele litten an Schlafstörungen und Angst. Deshalb bietet die UNO nebst den Job- und Ausbildungsmöglichkeiten auch psychologische Betreuung an. Das Rehabilitationsprogramm der UNO gibt den Jugendlichen einen ersten Halt in der Gesellschaft. Aber man müsse realistisch bleiben, warnt die UNICEF-Vertreterin Melsop.
They came out of the cantonments with very high expectations of the types of packages that they would be given that were absolutely not in the ballpark of what was available.
Die Jugendlichen hätten enorm hohe Erwartungen an die UNO-Programme gehabt, als sie die Lager verließen. Aber mit der hohen Arbeitslosigkeit in Nepal sei es unrealistisch zu glauben, dass alle schnell einen Job finden. Der wirtschaftliche Druck auf die ehemaligen Soldaten sei deshalb enorm groß. Rajani, die im Lager nebst militärischem Training auch die Schule besucht hatte, absolviert jetzt die 12. Klasse in Kathmandu. Sie wolle Sozialarbeiterin werden und zurück in ihr Dorf, um dort für die Benachteiligten zu arbeiten, sagt sie. Die Vision für ein gerechteres Nepal ist ihr geblieben, auch wenn sie heute mit anderen Mitteln dafür kämpfen will.
Der Bericht unserer Südasien-Korrespondentin Karin Wenger hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Marcel Jecke und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.